Damn.
Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 33. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Wie immer bin ich nicht allein. Wir hatten schon einen kleinen Lachflash eben. Mein Partner in Crime. Ich sag's einfach so, das ist Romario.
Was geht ab? Ich freue mich, ich quietsche hier ein bisschen rum auf meinem Stuhl. Sorry dafür, wenn es ein bisschen quietscht im Hintergrund. Was geht ab? Ich freue mich. Episode 33, wie immer am Start. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht lang schnacken. Bex hat sich eben so ein bisschen echauffiert über seinen Hanseaten, den er sich beim Bäcker geholt hat. Also da kann man keine Menschen kaufen, die aus Hamburg kommen, sondern Hanseat ist so ein Gebäck. Kleines Gebäck.
Einfach ohne Marmelade.
Ja, und
was? Die haben mir einen Keks verkauft.
Ein Cookie, ja.
Voll die Enttäuschung. Und vor allem, ich mag die Dinger unnormal. Das sind so, für die, die es nicht kennen, das ist so ein Gebäck. Ist so, das krümelt voll im Mund. Ich feiere das unnormal.
Klingt ein bisschen komisch, aber.
So, und dann ist dazwischen, das sind zwei Layer und dazwischen ist eine Marmelade drin und oben drauf ist Zuckerguss.
Digga, perfekt für nächstes Sportstudio. Kommt dort ein Bex, mag, wenn es im Mund krümelt.
Junge. Ja, auf jeden Fall große Enttäuschung schon so früh am Morgen.
Deswegen kann es nur besser werden.
Ja, kann immer nur besser werden. Auf jeden Fall, wir fangen an.
Yes. Rommel.
Und zwar mit Bex Q&A. Wir haben ja einige Fragen von euch bekommen. Ich hatte zu viele Fragen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich die letzte Woche keinen Post gemacht, damit ich einige Fragen von vorher aufarbeiten kann. Und da würde ich sagen, bist du ready?
Yes.
Okay. Erste Frage ist von Halil
Altintop.
BYM. Wunschbundesliga? Fragezeichen. In Klammern Vereine. Welche Vereine sind für dich ohne Diskussion fester Bestandteil der ersten Bundesliga? Wen willst du da immer sehen?
Oh.
Und da geht es, glaube ich, um Vereine, die wir gerade nicht in der ersten Bundesliga haben.
Ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn ich dann ein paar aufzähle, die nicht in der ersten Liga gerade sind derzeit. Weil ich dann immer sage, ja okay, dann der und dann muss der raus und dann wird es schon wieder schwierig, weil du denkst, ah nee, ist mittlerweile auch etabliert. Grundsätzlich, ich glaube, habe ich eine grundsätzliche Sympathie für Traditionsvereine. Also für mich in die Bundesliga gehören, vielleicht können wir es ein bisschen abkürzen, dass wir sagen, welche Vereine, die jetzt nicht in der Bundesliga sind, gehören rein. Der Hamburger Sportverein, definitiv. Ich fand es einfach so, weil ich aufgewachsen bin mit diesem Verein in der ersten Bundesliga, es ist Kaiserslautern.
Okay,
finde ich sehr sympathisch, den Verein. Also der Betzenberg, waren immer so Szenen, die man sich im Kopf behalten hat. Und ansonsten, so spontan, bin ich ehrlich, fällt mir da gar nicht so viel ein. Es gibt, glaube ich, 1860 München.
Oh, krass.
Habe ich noch so im Kopf. Einfach dieses München-Derby hat was. Und dann wird es eigentlich auch relativ dünn bei mir. Vielleicht noch Hannover 96.
Genau, hätte ich jetzt gesagt. Hannover 96, der erste FC Nürnberg, der Club, der gehört für mich auch irgendwo oben mit rein. Ja, und dann ist nicht mehr viel da eigentlich.
Also wie gesagt, dann gibt es vielleicht noch so, je nach Sympathien, Hansa Rostock, St. Pauli könnte man auch immer noch mal vielleicht sagen. Aber
die gehören halt mehr in die zweite Liga. Also weißt du, was ich meine? Die haben mehr Zeit da verbracht. Ich glaube, Nürnberg hat 7 Meisterschaften oder so. Ich will da jetzt keinen Unfug labern, aber ich glaube, irgendein Verein, ich meine, es war Nürnberg, hatte auf jeden Fall so viele Meisterschaften, wo du sagst, ey, voll traurig eigentlich.
Ja.
Ja, aber gut. Die nächste Frage, geile Frage übrigens gewesen.
Ja,
die nächste Frage von Caro 147. Immer wieder, bei jeder Fragerunde ist er dabei, ich feiere das auch nochmal. Kann De Ligt bei Bayern in den nächsten Jahren zum besten IV der Welt werden?
Nein, nicht zum besten, nur zu einer der besten. Und er ist noch nicht einer der besten.
Okay. Woran liegt das, dass du sagst, er wird da nicht rankommen?
Das liegt daran, dass ich die Bundesliga einfach schon deutlich unter der Premier League sehe. Und ich glaube, Premier League, diese Konstanz, die du da dann schaffst zu spielen und dann ja auch in der Champions League in der Regel, das im Gesamten macht für mich dann, oder vielleicht auch La Liga noch, aber ja, außer die Bundesliga wächst weiterhin so, wie sie jetzt wächst in dieser Saison mit den ganzen Transfers etc., dann werden wir die Bundesliga irgendwann ganz anders sehen. Aber dafür sind die finanziellen Aspekte der Teams ab Platz 5 nach unten betrachtet, einfach, da sind die finanziellen Situationen zu schwach, damit man da einfach eine noch höhere Attraktivität reinbekommt. Oder konkurrenzfähig wird, einfach von den Spielern, die im oder dem Verein im Ganzen, die in der Liga tätig sind.
Ja, das Ding bei De Ligt ist halt, mit Bayern wird er halt jedes Jahr Champions League spielen und genug Chancen haben, sich zu beweisen. Und mit der Nationalmannschaft könnte Holland jetzt die nächsten paar Jahre auch vielleicht mehr reißen als vorher.
Deswegen, ne? Also genau, Bayern ist es so ähnlich wie bei Deutschland. Also da hast du selten einzelne Starspieler, sondern sie sind im Ganzen immer wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das führt dazu, dass sie immer auch zu Top 3, Top 5 Auswahlen da reinkommen, aber sie nie gewinnen, in der Regel.
Ja,
bis auf Lewandowski Neuer jetzt vielleicht. Zuletzt. Ne?
Ach so, ich dachte Deutschland.
Ja, oder Neuer habe ich auch dran gedacht und Ribéry zum Beispiel. Das waren Ausnahmen. Aber ja, im Verteidiger,
boah. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Eine letzte Frage ist von SV William. Wenn du dir einen Spieler für dein Team aussuchen dürftest, wer wäre das? Du hast keinen Rahmen, okay? Dein Team ist gut, schlecht, scheißegal. Du darfst ja einen Spieler aussuchen, wer ist es?
Darf der Spieler dann auch fit sein? Oder? Ja. Boah, das macht es noch schwieriger.
Du suchst sie ja aus, du holst ja keinen kaputten Spieler.
Ich trage sehr, sehr viel Sympathie, das hat natürlich auch mit meiner Herkunft zu tun, tatsächlich für Renato Sanchez, muss ich ehrlich sein.
Hä, warte, du verstehst die Frage, glaube ich, falsch.
Es geht hier um Topspieler, ne?
Yeah.
Ja, okay. das war jetzt rein auf Sympathie-Ebene.
Ja, wow.
Ne? Oder Kanté. Boah. Ich glaube, ich würde mich entscheiden, Stand jetzt, zwischen einem Mbappé oder einem Neymar, beziehungsweise, ja, nö, Mbappé.
Okay, ja, ich hätte auch Mbappé gesagt. Engere Auswahl, De Bruyne und Kimmich bei mir. Also, das wären so meine drei Spieler, die ich auf jeden Fall in meine Mannschaft integrieren würde.
Ich würde noch wollen Bellingham oder ein Haaland.
Ja, aber die sind noch nicht da. Also die anderen sind schon einen Schritt weiter.
Ja, das stimmt. Natürlich. Ja. Ist immer Ausgangssituation, muss man immer, oder mit welcher Voraussicht.
Ja, ich habe noch eine Menge Fragen, aber ich würde sagen, wir cutten das einfach hier.
Kommt in den Stream. Also wir streamen ja regelmäßig auf Twitch. Da gehen wir auch auf solche Fragen ein. Da gehen wir auf Live-Fragen ein. Das bringt echt viel Spaß. Vielen Dank auch, wenn ihr da immer fleißig dabei seid.
Genau, folgt uns auf Twitch, Leute. Da gibt es jeden Sonntag von uns Fußball-Content. NBA-Content kommt sowieso von den Jungs. Und ab und zu machen wir ein Crossover. Herbert hat gestern, glaube ich, versucht, Fußball-Twitch zu machen. Hat nicht so ganz hingehauen.
Nee, ich habe nicht reingeschaut.
Ja, war auch kurz tatsächlich, weil sein Internet irgendwie nicht wollte.
Wenn man aber Dinge versucht, wo man sich nicht wohlfühlt oder die man nicht so gut kann, dann sollte man die Finger von lassen. Ne?
Herbert, lass es gut sein.
Ja. Bleib beim Basketball.
Von einem Lowlight zum nächsten Highlight, würde ich sagen. Und damit wären wir bei den Highlights der Woche, Romario.
Wow.
Wir hatten die Frauen-Europameisterschaft. Okay?
Ja.
Und da ist so einiges passiert.
Ja. Also, wir haben es ja auch in der Story geteilt. Wir haben der deutschen Frauennationalmannschaft die Daumen gedrückt.
Wembley, Digga!
Ja.
Hast du das Video gesehen?
Sie haben es geschafft. Sie haben 2-1 gegen Frankreich gewonnen. Alexandra Popp mit einem Doppelpack. Führungsspielerin, die war ja, glaube ich, auch verletzt vor ein, zwei Jahren. Kreuzbandriss, schwere Knieverletzung.
Gepoppt, würde ich sagen.
Ja, obwohl Frankreich gar nicht so stark ist wie im Herrenbereich. Die waren noch nie in einem Finale tatsächlich bei den Frauen. Weder EM noch WM. Die Deutschen sind ja sehr erfolgreich früher gewesen. Das war die letzten Jahre weniger so. Deswegen ist das wieder ein Weg in die richtige Richtung mit ganz viel Kampfgeist. Das erste Gegentor im Turnier überhaupt kassiert. Also bisschen unglücklich.
Vorher 11:0 Tordifferenz, glaube ich.
Ja, 11 oder 14:0 oder so, irgendwie ja. So. Gegen sehr, sehr, sehr stark aufspielende, zu Hause spielende Engländerin, muss man einfach so sagen, die auch im Halbfinale 4:0 Schweden kurz nach Hause geschickt haben. Ich weiß nicht, hast du das eine Tor gesehen zum 3:0 von England?
England-Spiel.
Es war ein Torschuss, den hat sie nicht so gut gemacht, Torwart hat gehalten, abgefälscht, dann zur Seite. Mhm. Oder ich glaube von der Spielerin, Abwehrspielerin, Fuß vorgehalten. Dann ist der Ball zur Seite. Und dann hat sie ungefähr diesen Cristiano Ronaldo-Move aus La Liga ausgepackt, mit der Hacke. Hat sie dann den Ball die Torhüterin getunnelt, irgendwie so aus 6-7 Metern, so seitlich, halb rechts. Mal kurz ja, das Ding krass. Reingemacht.
Ich habe sowieso bei Insta war das, glaube ich, ein Beitrag gesehen, wo so eine Zusammenfassung, so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Skills aus dem Turnier zusammengewürfelt wurden. Ey, das ist schon Wahnsinn.
Ja, ist schon also, stark, was sie da spielen. Also man muss sagen,
im Vergleich zu den Jahren vorher, also vor 10, 15 Jahren oder so, ja, hat sich das extrem entwickelt.
Technisch extrem weiterentwickelt.
Also wirklich echt attraktiver Fußball geworden.
Ja, ist echt ansehbar. Also herzlichen Glückwunsch und wir haben den Klassiker im Wembley. Also mehr Klassiker geht nicht. Deutschland geht nicht. Gegen England. Ich glaube, am Sonntagabend bin ich der Meinung, ich habe keine Ahnung, ist jetzt geraten. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Und dann drücken wir der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall die Daumen. Ihr packt das, Mädels. Und genau, wir gehen weiter, weil sonst endet das nicht.
Ja.
In die zweite Bundesliga, weil da ist der Spielbetrieb ja im Gange. Wir haben im Twitch-Livestream schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Bex hat sich schon wieder aufgeregt. Es so, wird ja auch zur Routine, deine Wutausbrüche. Und zwar
das,
ist diesmal der.
Das ist
der,
keine Wut.
Nein. Enttäuschung.
Du verstehst das komplett falsch. Das ist pure Leidenschaft und Liebe.
Ja, okay.
Zuneigung.
So kann man das natürlich auch bezeichnen.
Ja, du hast
der
falschen Blickwinkel.
Der Hamburger Sportverein verliert zu Hause im zweiten Bundesligaspiel sein erstes
Heimspiel jetzt, aber, direkt. Willst du mir jetzt sagen, als Hamburger findest du das geil, das Ergebnis?
Nein.
Ja, ist scheiße.
Auch mit dem Hintergrund, das ist das Spiel für Uwe Seeler, ja. Sowieso nicht. Aber gegen wirklich starke Hansa Rostocker, wollte ich gerade sagen, starke Rostocker, in der 94. Minute kriegen sie das 1:0 und verlieren 1:0. Ansonsten fand ich Highlights des zweiten Spieltags, Bielefeld verliert erneut gegen Regensburg, die sich den zweiten Sieg einholen. Und wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal noch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, Regensburg, sie könnte auch ein Abstiegskandidat sein.
Aber Regensburg hat ja auch keinen Grund, so gut zu sein. Ey, 3:0 Auswärtssieg bei einem Bundesliga-Absteiger, das ist schon Wahnsinn.
Da mache ich mir eher Sorgen bei Bielefeld, als dass ich sage, das ist jetzt überragend von Regensburg. Klar, stark, aber ich glaube, bei Bielefeld läuft noch nicht alles richtig, deswegen dieses Ergebnis. Hannover-Pauli-Nord-Duell 2:2, auch interessant. Nürnberg gewinnt gegen den Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth, also die Bundesliga-Absteiger tun sich schwer zum Start. Düsseldorf weiter ungeschlagen. 2:1 gegen
Wahnsinn.
Paderborn. Also Düsseldorf, richtig starke Arbeit. Und ja, ich finde, das sind schon so die Highlights. Ansonsten, ja, ein paar Unentschieden. Ein torreiches Spiel Karlsruhe-Magdeburg mit 2:3.
Der Karlsruhe-Innenverteidiger hat so einen fatalen Rückpass auf den Torwart gespielt. Er hat seinen eigenen Torwart angeschossen. Ball prallt ab. Torwart kann den halt nicht annehmen. Ne? Entweder nimmt er Hand und das ist ein indirekter Freistoß oder er versucht irgendwas. Und dann ist der Ball zu weit nach vorne geprallt. Stürmer nimmt den mit, reingeschoben.
Ja. Naja, passiert. Gehört dazu, das ist Fußball. Und das ist die zweite Bundesliga. Nein, Quatsch.
Du Eklige.
Ja, deswegen spielst du nur zweite.
Nein. Auf die genaue Tabellenkonstellation brauchen wir jetzt zu diesem
Zeitpunkt
nicht eingehen, aber das kommt natürlich die Wochen
immer
schön aktualisiert.
Ja, ansonsten Überleitung zur Champions League-Qualifikation. Da gab es ja deinen Herzensverein, der angetreten ist und um die Plätze gekämpft hat.
Ja.
Ist das Stichwort. Ich übergebe an dich.
Ja, Fenerbahce gegen Dynamo Kiew. Hinspiel war ein 0:0, wo Fener auf jeden Fall hätte mehr rausholen können. Rückspiel war genauso eigentlich. Also wirklich so dominant aufspielen habe ich Fener lange nicht gesehen. Also nicht auf internationaler Bühne. in der ersten Halbzeit allein schon, ich glaube, 300-400%ige gehabt. Also wirklich Chancen, wo du sagst, boah, Jungs, das wird bestraft, so, ey, macht mal was. Dann Freistoß an Pfosten geknallt. Dann dazu in der zweiten Halbzeit relativ früh eine gelb-rote Karte bekommen, dann spielst du in Unterzahl, kassierst innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten, glaube ich, einen Gegentreffer, kommst dann irgendwie ran, kriegst einen Elfmeter zugesprochen, den Elfmeter verschießt du.
Ja, hab ich gesehen.
Dann in der 88. Minute machst du ein Kopfballtor nach der Ecke und du spielst die ganze Zeit 30 Minuten oder so in Unterzahl.
Aber war Fenerbahce dann ab der Unterzahl auch deutlich schwächer oder haben sie
trotzdem also
dominiert?
Die hatten halt kein richtiges Pressing mehr, weißt du? Also in Unterzahl. Und Kiew ist eine, das haben viele unterschätzt, das habe ich meinen Freunden auch gesagt. Leute, Kiew ist eine Mannschaft, die hat vor ein paar Monaten noch Champions League gespielt.
Ja, ja.
Gegen Bayern, Barca und Co., glaube ich. Und die darf man nicht unterschätzen. Selbst wenn die ausländischen Spieler da weg sind, da sind immer noch ein Haufen ukrainischer Spieler, die auch teilweise Nationalspieler sind, die Champions League-Erfahrung haben. Und Fener hat seit, ich glaube, 13, 14 Jahren nicht mehr Champions League gespielt. So, und allein das ist so ein riesen, so ein Unterschied einfach. Naja gut, und danach Verlängerung, in der Verlängerung kassierst du dann ein Tor, deine Bemühungen waren alle umsonst. Und ja, letzten Endes, okay, Dynamo Kiew war wirklich von den Spielanteilen her nicht die bessere Mannschaft, aber sie haben es halt irgendwie gerockt. Und diese rote Karte und der verschossene Elfer, das war so das i-Tüpfelchen. Also in einem Spiel so viel gebündeltes Pech habe ich lange nicht gesehen.
Ja, ich fand, es gab noch zwei weitere Überraschungen.
Also, warte, achso, bevor wir weitergehen, es gab noch eine Sache, die wird, glaube ich, auch noch ein paar Wellen schlagen. Und zwar, nachdem, lass mich nicht lügen, ich glaube, beim zweiten Tor war das. Nee, beim ersten Tor von Dynamo Kiew hat der Gegenspieler, also der ukrainische Spieler von Kiew, beim Torjubel irgendwelche Gesten Richtung Fenerbahce-Fans und sonst was gemacht, die daraufhin angefangen haben, Wladimir Putin zu rufen. Davon distanzieren wir uns hier auch beim Steak and Lobster Podcast schon mal von vornherein. Aber das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Da muss man nicht viel jetzt auf die Details eingehen, aber hat die UEFA, glaube ich, auch schon ein Verfahren eingeleitet.
Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Ich wollte noch mal auf zwei Überraschungen, in Anführungsstrichen, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt teilnehmen, aber die sind in der letzten Quali-Runde jetzt dabei. Und zwar Žalgiris Vilnius gewinnt oder haut Malmö raus. Malmö war ja auch regelmäßiger in der Champions League vertreten. Vilnius müsste Hauptstadt Litauen sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, da ist mein Geografiewissen doch ganz gut. Und Olympiakos Piräus fliegt raus, verliert zu Hause 4-0 gegen Maccabi Haifa.
Das ist schon Wahnsinn.
Maccabi Haifa immer mal wieder in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht, aber nie konstant gewesen. Also deswegen, ansonsten bin ich mal gespannt. Wir können mal gucken. Ich glaube, die nächsten Quali-Runden müssten jetzt auch in der nächsten oder in der kommenden Woche direkt starten. Unter anderem auch mit Benfica Lissabon. Und da bin ich mal gespannt, wie das enden wird. Genau.
Bodo Glimt gegen Linfield 8-0. Ja. War nochmal so ein Highlight. Es ist Champions League Quali, ne? Das ist kein Kreisliga.
Aber war diese Bodo Glimt nicht in der Europa League so stark, in der Top-Gruppe oder so?
Glaube,
oder Rom-Gruppe oder so?
In welcher Gruppe die waren, weiß ich nicht, aber ich meine, die waren international vertreten.
Die waren Europa League und die haben es, glaube ich, auch ein bisschen weiter geschafft. Viertelfinale oder so. Und
8-0 ist schon toll.
Ja, kann man machen. Sehr schön. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu unserem Spiel, was ich mir habe heute ausgesucht. Und ich glaube, du schmunzelst schon ein bisschen, weil du dir schon erahnen könntest, was da kommen kann. Das Spiel heißt, lohnt sich überhaupt eine Mauer? Eigentlich ist es ja schon ein bisschen offensichtlich. Ich habe drei Duelle rausgesucht, und zwar beim Thema Freistoßschütze.
Ach so, ich dachte jetzt irgendwie USA, Mexiko.
Mann. Ah, ja, safe, stimmt. Ja. Donald Trump, nein, Spaß.
Genau. We gonna build a wall.
Und ich habe es ein bisschen aufgebaut von, okay, stark, noch stärker, das ultimative Duell, würde ich behaupten.
Okay.
Wir fangen an mit einem brasilianischen Duell. Klassiker. Wuchtig steigen wir ein mit Roberto Carlos gegen Rogério Ceni, Torwart von Sao Paulo.
Gold. Ganz schwierig. Ja, also, man muss mit dem Keeper gehen, ne? Hat halt mehr Freistoß so überhaupt gemacht.
Ja, hat er.
Also, ich glaube, wie viel waren das? Über 30 oder so?
59 Freistoßtore in seiner Karriere.
Über 30 auf jeden Fall.
Er hat mehr als Messi.
Ja, das ist verrückt.
Also Messi ist, glaube ich, jetzt bei 58.
Ja gut, er hat bestimmt nicht so die krasseste Konkurrenz auch, muss man sagen, dass das ein Klassenunterschied ist.
Sao Paulo hauptsächlich gespielt.
Genau, aber Roberto Carlos ist halt wuchtig, aber die Präzision fehlt, ne? Natürlich hat der da diesen legendären Freistoß gehabt. Gegen Frankreich war das, glaube ich. Aber das war halt kein Regelfall. Der hat den Schuss, ja, aber er war kein Freistoß-Goat.
Ja.
Also Ronaldo, also Cristiano Ronaldo hat auch einen krass harten Schuss, ja, aber er trifft keine Freistöße.
Nicht mehr, ja.
Ja.
Okay, das war der lockere Einstieg. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger, weil die beiden auch sehr gute Statistiken vorweisen. Da haben wir das Barcelona-Duell.
Okay.
Lionel Messi gegen Ronaldinho.
Boah, ganz schwierig. Ich habe dieses, kennst du dieses legendäre Foto, wo Ronaldinho mit Beckham, Kaká und ich glaube noch irgendwie.
Ja, wo bei man sagt, choose your free kick taker. Vielleicht, an welchen Freistoß denkst du, wenn du an Ronaldinho denkst? Und wenn du an Messi denkst?
Boah, gab so viele, ich weiß es gerade nicht.
Also ich sag mal meine. Ronaldinho habe ich immer unter der Mauer gegen Werder Bremen, Champions League.
Ja.
Im Kopf.
Ja.
Messi habe ich sein wahnsinniger Freistoß in der Champions League gegen Liverpool. Im Hinspiel, wo sie dann noch rausgeflogen sind danach.
Ach so, ja. Ja, ja, ich glaube, boah, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde mit Messi gehen, weil er bessere Freistöße tritt. Aber Ronaldinho hat halt mehr so Swagger, auch seinen Anlauf und so. Ich war schon anders, aber man muss mit Messi gehen.
Wusstest du, dass Ronaldinho eine bessere Statistik hat?
Echt?
Ja, mehr Freistoßtore geschossen als Messi.
Ach was.
Mhm.
Okay. Ja, aber er hat wahrscheinlich auch mehr übernommen, ne?
Ja, ich glaube, naja, Messi hat ja auch viel geschossen. Aber grundsätzlich, ich bin da, also ich würde bei beiden
die ist sympathieren. Die bisschen Jacke wie Hose eigentlich, weil beide elitär sind.
Ja, ja. Absolut krank. Und wir kommen, und das finde ich eine heiße Diskussion, finde ich, ist fast schon ein Hot Take, zum für mich krassesten Duell, was es auf Freistoßebene gibt im Fußball oder jemals gab. David Beckham gegen Juninho.
Juninho. Juninho Pernambucano. Scheiße. Ey, nee, Juninho. Absoluter Goat. Seine Freistöße waren wie Elfmeter.
Ja.
Ich meine das ernst. Das waren.
Du konntest ihn dir hinlegen, wo du willst.
Ja, und das ist das Ding. Ey, diese Lyon war geisteskrank in der Champions League damals.
Ja.
Das lag an ihm.
Ja.
Das lag an Juninho.
Das war wirklich so, als wenn du einfach einen Spieler hast, der beim Eckball 2,50 Meter groß ist.
Bro,
und du kommst da nicht ran mit dem Kopf.
Seine Freistöße waren wie Freiwürfe im Basketball. Das war nur er und das Tor so
mäßig. Da war nichts. Weißt du? Ich glaube, er hat das auch nicht gesehen, die Spieler.
Juninho. Beckham,
also,
sicherlich geil.
Ja,
und er hat diesen einen Moment gehabt mit der englischen Nationalmannschaft und Quali und dies und das. Und allgemein krass, ne? Aber er war für mich auch mehr so ein Flankengeber.
Ja, aber ich muss sagen, im Freistoß-Game David Beckham ist der beste Spieler mit dem heftigsten und geilsten Effet.
Ja, Effet auf jeden Fall. Also Bananenflanken und
Schüsse. Ich habe noch nie so ein, wie der die Dinger um die Mauer gezogen hat.
Das soll jetzt kein Hot-Take sein oder so, ne? Aber ich glaube, dieser Knuckleball war zuerst von Juninho irgendwie etabliert. Damals gab es diesen Begriff noch gar nicht. Dieser Flatterball, dieser auf einmal geht er runter und so.
Ja, die kennst du doch gegen Bayern, Barcelona und. Wo hat er die alle reingeklatscht?
Hey, wo ist Juninho für TikTok? Hey,
es war so, ja, ehrlich, wo ist Juninho?
Oder wusstest du?
Und Juninho, man muss ja ehrlicherweise sagen, die großen Teams haben, wenn sie gegen Lyon gespielt haben, die waren klare gefault. Favoriten, aber die wussten, ey, wir dürfen keinen Freistoß kriegen. Ja. Das ist wie so ein Freistoß beim Futsal, weißt du, wenn du ab 5 Fouls kriegst du immer keine Ahnung, 9 Meter.
Ja, richtig geil. Also so ein Spieler bei einem Team, was zu der Zeit sehr, sehr dominant war, also französische Liga hat den gehört, ne? Also
ja,
dann Bordeaux war auch noch ein bisschen dran und so, aber eigentlich war das Lyons Liga. Ja. international hat man die ja nie ernst genommen, trotzdem. Ne? Also es war nie der Spitzenclub schlechthin. Aber jedes Mal hat so Schiss, gegen die zu spielen, weil du wusstest,
die haben auch gute Spieler entwickelt. Ne? Also Benzema kommt von Lyon zum Beispiel. Ja. Ne? Und also da waren auch noch einige mehr. Die hatten schon echt geile Spieler. Und
ja, ich liebe diese Flashback-Momente im Fußball. Das ist so geil.
Genau.
Juninho ist meine Antwort.
Ja, bin ich voll dabei.
Geiles Spiel, Digga.
Das war das Spiel. Lohnt sich überhaupt eine Mauer? Ich glaube, die Frage ist berechtigt gewesen.
Ey, bei Juninho nicht. Lohnt sich nicht. Nee. Und bei Roberto Carlos will ich auch nicht in die Mauer.
Hau ab, ich würde so weglaufen.
Ja,
wild. Okay, perfekt. Und wir kommen eigentlich zum nächsten geilen Thema, weil wenn man uns mal überlegt, okay, kommen wir noch nicht. Wir kommen erstmal zur Bundesliga. Ist auch geil, aber wir haben noch weil wir haben unser Hauptthema heute ein bisschen gesplittet. Ja, weil wir stehen ja so ein bisschen im Raum, beziehungsweise in der Luft eher gesagt, dass wir sagen, okay, Transfers und Gerüchte, ja, das, wir wollen es jetzt nicht komplett die gesamte Phase als Hauptthema durchziehen, sondern das kommt auch heute noch, aber wir wollen nochmal jetzt anfangen mit den Ligen, so ein bisschen einfach reinschauen, gucken, wie ist denn überhaupt der erste Spieltag, was erwarten wir von der Liga, und ich weiß, wir sind da schon ein bisschen drauf eingegangen, als wir die Flashbacks hatten von der Vorsaison, deswegen wollen wir da gar nicht zu tief reingehen und uns zu sehr wiederholen und haben uns deswegen das Hauptthema aufgesplittet, und der zweite Part wird wild, weil ich habe mir hier ein paar Trainer aufgeschrieben und wir werden gemeinsam mit euch heute unsere Top 10 der besten Trainer unserer Meinung nach aller Zeiten, beziehungsweise seit den 2000, seit der 2000er Wende, hier ranken. Und heute ranken wir von Platz 10 bis Platz 6, also die hinteren 5.
Jawollo. Wollen wir mit dem ersten Thema der Bundesliga anfangen?
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Genau, und zwar beginnt die Bundesliga am 5.8., das ist ungefähr in einer Woche, glaube ich, oder ziemlich genau in einer Woche, am Freitag. Und da haben wir direkt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem Meister Bayern München.
Oh, kann direkt ein Stolperstein werden.
Sagst du?
Kann direkt in Frankfurt, mit dem Rückenwind, was die gewonnen haben, die Europa League, mit den Fans, weißt du, wie heiß die in diese Saison reingehen?
Ja.
Die, nach diesem Sieg gehen die rein und sagen, ey, stell uns hin, wie wir wollen, wir gewinnen gegen jeden.
Ja, ich denke aber tatsächlich, dass Bayern übelst die Machtdemonstration zeigt.
Ja, das kannst du natürlich, also ich kann es mir auch vorstellen.
Das ist halt das Ding so bei Bayern, dadurch, dass sie halt immer gewinnen, denken wir, okay, das könnte aber ein Stolperstein sein. Stellen wir uns so stolz dahin und sagen, oh, das würde ich nicht unterschätzen.
Meistens, wenn ich sowas sage Klatsche, bei Bayern, oder? Dann ist immer so, ja, souverän 5-0 gewonnen.
Das ist der Punkt. Frankfurt ist eine sehr interessante Mannschaft. Die haben viele Transfers getätigt, muss man sagen. Mhm. Okay, ich zähle die mal ein wenig auf, dann haben wir ein genaueres Bild. Ja. Die haben Jerome Onguene geholt von Red Bull Salzburg, wenn ich mich nicht irre, Innenverteidiger, 24 Jahre. Dann Smolcic geholt, auch ein Innenverteidiger, 21 Jahre. Buta für die Rechtsverteidigerposition, 25 Jahre. Jakic aus Kroatien haben die geholt, 9 Millionen Marktwert, 25 Jahre. Dazu Marcel Wenig, 18 Jahre von Bayern Zweiter. Mehdi Lun, auch 18 Jahre aus der eigenen Jugend. Mario Götze, und jetzt kommen die richtigen Namen eigentlich. Mario Götze, Farid Alidou. Dazu Jens-Peter Hauge, ich glaube jetzt erst fest verpflichtet für 10 Millionen, der war ja Leihbasis schon da. Dazu Ansgar Knauf ist immer noch da, muss man sagen. Ja. Der hat sich letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Außerdem Randall Colomwani, Stürmer aus Frankreich, ablösefrei gekommen, 23 Jahre, stark. 16 Millionen Marktwert.
Stark, stark.
Lucas Alario und Ali Akman ist auch noch zurück, der wird aber wahrscheinlich seinen Weg irgendwo per Laie finden. Aber das sind so die Neuzugänge. Und man muss sagen, dass das Aufgebot wirklich riesig ist, was sie haben. Und Götze mit seinem Veteransein ziemlich stark, finde ich. Und im Sturm hast du wirklich jetzt Optionen. Du hattest vorher wirklich nur Raphael Boré und Paciencia. Und das war's. Und jetzt hast du halt mehr Optionen. Was sagst du? Was ist dein Eindruck von dieser Mannschaft?
Sie müssen ja auch, mussten ja auch aufrüsten, weil sie spielen in der Champions League nächste Saison. Entsprechend
musst
du deinen Kader ja erweitern. Was ich bis jetzt stark finde, dass sie einen Kostic immer noch haben und halten.
Noch.
Ja. Ob das wirklich so enden und bleiben wird, weiß ich nicht. Schwer. Ich denke eher nicht, aber das ist eher so 55% glaube ich nicht, 45% glaube ich, dass er bleibt. Also es ist wirklich ganz knapp. Das ist echt schwer zu sagen irgendwie. Und ja, deswegen, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein Ding wird, dass Frankfurt früh trifft, euphorisch, aber Bayern dann ganz souverän 3-1, 4-1 das Ding nach Hause.
Ja, ich glaube auch, das wird, also
aber für Frankfurt, 3-0 für Frankfurt ist es eigentlich direkt am ersten Spieltag der Test, wo stehen wir mit unserem Kader und wo müssen wir unsere Stellschrauben ein bisschen verändern, um dann auch in der Champions League konkurrenzfähig zu sein, um vielleicht die Überraschung zu schaffen.
Die Frage, die ich halt habe, ist, inwiefern tritt für Frankfurt die Bundesliga ein und inwiefern sind sie noch in Europa? Wenn sie das Spiel so angehen, als wäre es ein Bundesligaspiel, dann wirst du auch eine fette Klatsche bekommen, weil du hast kadertechnisch einfach nicht die Qualität von einem Bayern. Vor allem nach diesen Transfers nicht.
Ja.
Wenn du aber diesen selben Spirit hast, den du international hattest und den du unter Beweis gestellt hast, Spiel für Spiel für Spiel, dann kannst du auch gut und gerne als Sieger aus der Partie rausgehen. Natürlich bist du da ein riesen Underdog, aber warst du gegen Barca beispielsweise auch, hast du hinbekommen. Aber gut, nächstes Spiel wäre tatsächlich Union gegen Hertha. Wir haben direkt ein Berliner Derby zum,
ja, stimmt,
zum Auftakt.
Jetzt, wo du sagst, wir haben auch ein Nordderby mit Wolfsburg gegen Bremen.
Mhm.
Also Union gegen Hertha, ja, Union, klarer Favorit. Einfach in den letzten 3 Jahren hat Union sich zur Berliner Macht entwickelt. Hertha, bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, ob da wirklich das jetzt Klick gemacht hat nach der katastrophalen Saison und dem glücklichen Bleiben in der Bundesliga.
Man muss halt sagen,
der Verein hat ja das Potenzial, aber sie schöpfen es überhaupt nicht aus. Und da ist dann auch wieder die Frage, muss der Verein erst absteigen, dass es Klick macht?
Ich hab ein wenig Bedenken bei Union tatsächlich.
Wegen Abonnie?
Ja, und weil ich es nicht sehe, ich sehe es einfach nicht, dass die langfristig jetzt so gut sein werden wie letztes Jahr. Auch im Pokal sind die sehr weit gekommen.
Ja, aber du musst überlegen, das hat auch viel mit dem so Trainerteam zu tun tatsächlich. Ne? Guck dir einen Streich an oder guck dir allgemein Trainer an, die wirklich langfristig erfolgreich sind und erfolgreich für deren, also für das Team. Ne? Das heißt, erfolgreich heißt nicht immer Top 3 oder Top 5, sondern erfolgreich heißt bei einigen Teams auch einfach regelmäßig nicht in den letzten 5 Spieltagen mehr um den Abstiegskampf sich Sorgen zu machen.
Ja, also Union hat tatsächlich halt den 5. niedrigsten Marktwert der gesamten Liga. Das sind meine Bedenken.
Ja, okay.
Die Spieler sind ja gut und das Trainerteam ist auch gut, aber war letztes Jahr nicht einfach ein One-Hit-Wonder?
Aber weißt du, letztes Jahr haben sie es ja auch in die europäischen.
Ja, die wirtschaften ja auch gut. So. Also ist keine Frage. Ja.
Also ich bin gespannt. Angst, die Erwartungen sind natürlich jetzt entsprechend. Ne?
Ja.
Und ob sie den Erwartungen gerecht werden können, das ist die Frage.
Genau.
Tatsächlich. Aber ich muss mal kurz noch einsteigen. Ein sehr geiler erster Spieltag, wenn ich das so nochmal jetzt mir angucke.
Ja, ja, natürlich.
Mit Wolfsburg gegen Bremen, Nordderby.
Was sagst
geil.
Du da?
Kurz Gladbach-Hoffenheim finde ich auch ein geiles Spiel.
Wolfsburg-Bremen, was sagst du da?
Wolfsburg-Bremen.
Wolfsburg ist halt schon besser, ja, ne? Aber Bremen hat halt diesen Rückenwind.
Ja, ja, genau. Aber müsste eigentlich Wolfsburg für sich entscheiden, zu Hause. Aber wir haben ja auch noch Dortmund gegen Leverkusen. Auch direkt das Banger. Monster-Duell
um die Vizemeisterschaft, wollte ich sagen.
Ja, ja, leider. Ich wünsche mir einen Zweikampf oder einen Dreikampf um den Titel.
Aber die
Wahrscheinlichkeit, man muss es halt realistisch angehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt in dieser Saison noch nicht gekommen, auf Grundlage unerwartet. Aber es ist einfach so, diese Transferpolitik, die der Bayern diese Saison auf den Tisch geknallt hat, war einfach über jeden Erwartungen. Und deswegen, da kommt auch Dortmund mit seiner sehr starken Transferpolitik nicht hinterher erstmal.
Ja, also ein Riesenrückschlag war halt oder ist die Diagnose von Sebastian Haller.
Ja, ja.
Da muss man sagen, okay, das ist mitunter die wichtigste Position so im modernen Fußball. Aber wie willst du die jetzt ersetzen?
Das Team ist positiv, Haller ist positiv, er wird ein paar Monate ausfallen, hat aber dem Team gesagt, wenn er zurückkommt, will er immer noch im Titel mitspielen.
Ja klar, aber bis dahin ist vielleicht jegliche Chance auf den Titel schon verspielt.
Genau, also Dortmund muss da sich auf jeden Fall nochmal irgendwas einfallen lassen.
Ja, und Leverkusen halt bärenstarke Mannschaft, ne? Also ja, auch seit Jahren.
Dezent, gut, nochmal ergänzt, eingekauft, nicht viele, kaum Abgänge, also ne, wenn ich mir das angucke, Alarius gegangen, gut, musste, weil Loschek geholt wurde. Ansonsten, Paulinho soll jetzt nochmal verkauft werden, wo du ein paar Millionchen noch kriegst. Und dann hast du da aber wirklich gut aufgebaut auf die Vorsaison. Wenn ein Wirtz wiederkommt im Laufe der Saison.
Adli, muss auch noch zurück.
Adli kommt auch zurück, also ich bin gespannt. Leverkusen kann oben mitmischen.
Ja, du hast Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim angesprochen, beides Teams, die ich in der oberen Tabellenhälfte sehe, Hoffenheim sowieso, haben jetzt Grilic und sowas verloren. Aber nichtsdestotrotz wirklich nachhaltiger Fußball, der da
Hoffenheim wird. Und Gladbach. Man muss ja bei beiden mal gucken, wie machen sich die neuen Trainer. Ne? Weil da weiß ich noch nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Werden wir sehen. Und ja, seh ich aber auch mittlerweile beide oberes
Gladbach. Viertel. Gladbach, Drittel. Kurz und knapp, letzte Saison war eine Ausnahme. Das wird nicht nochmal passieren. Die waren die letzten 10 Jahre so konstant gut, auch im Wirtschaften und sowas. Es war eine Down-Season, aber ich glaube, die Fans können sich auf eine bessere Saison freuen.
Ja, ich bin mal gespannt. Eber fehlt schon dem Verein. Also das muss man sagen.
Ja, aber das kriegst du kompensiert. Also du brauchst ein bisschen Zeit, um zu fangen und dann wird das.
Weißt du, was das Blöde ist? Man kann gar keine Wetten abschließen. Also, ne? Man kann gar nicht sagen, ja, ich sage David Meister, nee, David Meister, weil das halt so klar ist. Und auch dahinter ist es eigentlich relativ klar. Man könnte jetzt wetten, wer wird Zweiter. Das wäre eine coole. Oder wer kommt in die Champions League?
Ja, das ist spannender als
ja, das ist spannender. Ja.
Die nächsten Spiele wären Bochum-Mainz. Beides Teams, die irgendwo im Mittelfeld sich wahrscheinlich eintrudeln werden. Wir haben noch ein Südderby, Augsburg-Freiburg. Das ist, glaube ich, sehr interessant, wobei Freiburg eigentlich der Favorit sein sollte.
Favorit.
Stuttgart-Leipzig haben wir noch.
Bin gespannt.
Stuttgart ist sehr interessant für mich.
Stuttgart ist die letzten Jahre interessant.
Ich habe so ein
Undercover. Also sie können jetzt auch diese Saison können sie wieder sehr geil spielen auf einmal. So. Also es ist wirklich so hoch, runter.
Ja, also Stuttgart gerade seitdem Mislintat da ist, muss man sagen, dass die Transferpolitik wirklich ausgerichtet darauf ist, dass sie junge Spieler mit Potenzial holen und dann gut Cash zu machen. Das heißt, gleichzeitig die Wirtschaften gut, können sich nachhaltig da festsetzen und irgendwann hast du vielleicht in 2-3 Jahren so eine Phase, wo du sagst, okay, jetzt muss ich gar keine Spieler verkaufen. Aber jetzt
überleg dir mal, ein VfB Stuttgart ist eigentlich ein Verein gewesen, der auch immer also europäisch mitgespielt hat.
Ja, und also, jetzt ewig lang schon nicht mehr.
Ja, genau. Also eigentlich, die haben auch das Potenzial als Verein höher sich einzusiedeln. Und das letzte Spiel am Sonntag ist dann Köln gegen Schalke. NRW-Derby.
Ja.
Derby, weiß ich gar nicht, ob es ein Derby ist, aber ein Ruhrpott-Duell. Interessant. Interessant. Ja. Köln stark gespielt, sehe ich auch als Favorit hier tatsächlich.
Sehe ich tatsächlich nicht.
Nein?
Ja, ich glaube, also ohne Spaß, ich glaube Werder Bremen und Schalke werden richtig gute Aufsteiger dieses Jahr sein. Weil
ich sehe es nicht so extrem wie du. Ich glaube schon, dass sie beide auch nicht wieder absteigen werden. Aber ich sehe sie jetzt auch nicht viel besser.
Ja, also Köln könnte für mich auch ein One-Hit-Wonder gewesen sein.
Nee, die waren davor diese
Die sind nicht so konstant.
Ja, mit dem neuen, mit Baumgartner finde ich.
Ich glaube zwischen Tabellenplatz 5, 6 bis 9, 10 wird komplettes Chaos entstehen dieses Jahr.
Ja, kann ich unterschreiben.
Na, unterm Strich, vielleicht zum Abschluss nochmal, wer ist im Rennen für die europäischen Plätze? Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen sind fix, würde ich sagen.
Ja, das haben wir 4. Das heißt, wir haben 3 Plätze.
3.
Conference League. Drei Plätze. Ich sehe Gladbach da. Ich sehe Freiburg da. Und wenn sie sich fangen, sogar im VfL Wolfsburg.
Frankfurt nicht.
Ah, Frankfurt, ja, doch.
Sorry. Ich wollte schon sagen.
Nee, Frankfurt.
Vorhin noch so in höchsten Tönen gelobt. Nee,
ich habe die gerade nicht gesehen. Ich habe die, deswegen hatte ich die auch nicht im Kopf. Nee, ja. Natürlich Frankfurt.
Okay.
Dann nicht.
Ja, Wolfsburg sehe ich aber auch so als Dark Horse-Kandidaten. Also, die könnten vielleicht was machen. Genauso Hoffenheim.
Von Weghorst zu Dark Horse.
So. In diesem Sinne würde ich sagen, Rommel, zweites Hauptthema oder.
Oh, ich glaube, das wird zu Diskussionen führen, aber ich habe nur so ein paar Eckdaten noch mit aufgeschrieben. Da gibt es noch viel mehr Eckdaten, man kann ja mal gucken. Ja, lass uns zum
zweiten. Wir ranken Hauptthema. Die aber jetzt on the fly, ne?
On the fly.
Ja.
Und dann wir überarbeiten es einfach nicht. Wir machen es so. Aber wir machen jetzt nur, wir müssen uns jetzt nur 5 Stück raussuchen, die wir von 10 bis 6 ranken, ne? Also du musst dir jetzt einmal kurz angucken, ich gehe sie mal durch für dich. Und in dem Zeitfenster hast du jetzt Zeit für dich zu sagen, okay, meine Top 5 und die nimmst du schon mal raus für dich gedanklich. Ja?
Kann ich nicht, das sind zu viele Namen. Ja.
Also, ich zähle mal auf. Wir haben Arsene Wenger, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Ottmar Hitzfeld, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Diego Simeone, Unai Emery, Zinedine Zidane, Jupp Heynckes, Rafa Benitez und Alex Ferguson aus dem Grund, dass er auch in den 2000ern noch lange
Trainer war. Okay, das für alle nochmal zum Verständnis. Es geht um die 10 besten Trainer seit 2000. Okay, also da sind keine Trainer von vor 30 Jahren mit dabei oder 40 Jahren,
ja,
sondern nur die
Ferguson
Trainer, sondern nur die Trainer, die auch Erfolge in den 2000ern hatten.
Genau.
So.
Auch gute Erfolge, ne? Also die auch wirklich da bekannt waren in diesen Jahren.
Genau. Okay,
Also man muss ja ehrlicherweise sagen, so die letzten 5 bis 10 Jahre sind natürlich viel präsenter im Kopf. Ne? Aber man darf wirklich bei einigen nicht ab 2000 diese Erfolge und diese Dominanz in einigen Ligen und so weiter.
Also,
ich vergesse, und man muss sagen, wir haben hier 12 Trainer und wir haben, ne, insgesamt können wir nur 10 davon.
Ja.
Das ist auch nochmal eklig eigentlich von mir.
Das ist super eklig. Ich will, also, wer wäre denn auf Platz 10? Oder wen würdest du rauslassen? Für mich, Unai Emery würde ich da rausnehmen.
Boah, würdest du rausnehmen?
Ja.
Vierfacher Europa League-Sieger.
Ja, aber leider halt nur Europa League. War nie in der Lage, ein elitäres Team aufzubauen. Punkt.
Ja, okay.
Das wäre der Erste, der raus müsste.
Ja, eigentlich musst du auch fast einen Arsene Wenger rausnehmen. Oder ein Ottmar
Hitzfeld. Das ist das Ding. Arsene Wenger. Oder wen?
Ottmar Hitzfeld.
Ja, Ottmar hat wenigstens noch eine CL gewonnen. Arsene Wenger nicht, aber Arsene Wenger ist eine absolute Legende. Das ist schon gut asozial, wenn man ihn rausnimmt.
Also ich sehe, ja. Ja.
Das Alter, ist das halt, warte mal. Die Liste macht nur Probleme, weil du beispielsweise einen Rafael Benitez hast, der an sich meiner Meinung nach ein schlechterer Trainer ist als so mancher da, aber halt irgendwie diese 2, 3, 4 Saisons hatte, wo er komplett mit seiner Mannschaft durchgedreht ist.
Ja, mit Valencia und Chelsea Europa League gewonnen und mit Liverpool die Champions League gewonnen.
So, dann hast du
dieses Champions League Finale.
Dann hast du einen Zidane, der gefühlt 5 Jahre Trainer war, aber keine Ahnung, ein Heynckes, ein Wenger, ein Ferguson 20, 30 Jahre lang Trainer waren, aber er hat in diesen 5 Jahren mehr abgerissen als so manch anderer, weißt du?
Obwohl, Hot Take für mich, ich würde Zidane rausnehmen.
Wen?
Nicht in die Top 10.
Wen?
Zidane. Er hat 3 Champions League gewonnen, aber du hast 3 Champions League Titel gewonnen mit einem Team, was in diesem Zeitraum wirklich auch einfach das beste Team war.
Und willst du jetzt tatsächlich Zidane rausnehmen?
Ja, einfach aus dem Aspekt, dass alle anderen Trainer Erfolg über mehrere Jahre, Jahrzehnte abgeliefert haben und ein Zidane, hier sprechen wir über 4 Jahre.
Ja.
Natürlich prozentual und auf diese Zeit betrachtet und allgemein die Titel, die er jetzt schon gesammelt hat als Trainer.
Aber Wahnsinn. Warte ganz kurz für TikTok, weil das wird ein Ausschnitt. Es geht um die Trainer seit 2000. Und da sind Trainer, die auf lange Zeit mehr gemacht haben, als sie dann in kurzer Zeit.
Nicht
und
von,
sie also dann hat ein fertiges mehr, Team bekommen. Das ist genau. Dein Statement.
Also mein Statement ist, dass hättest du da einen Jürgen Klopp, einen Ancelotti, einen Guardiola, einen Mourinho wahrscheinlich und wahrscheinlich auch einen Simeone hingestellt mit dem Real Madrid-Team, hättest du wahrscheinlich auch mindestens 2 Champions-League-Titel gewonnen.
Bro, ja, aber es geht um einen Champions-League-Hattrick. Verteidigt. Es ist kein Zufallsprodukt mehr.
Ja, na und?
Boah, ey, du kriegst so einen Shitstorm, Alter.
Boah. Ich bin Real Madrid-Fan, so an sich, aber.
Aber für mich, guck,
ich finde, das wäre der zu große. Also, das würde einfach nicht diese extrem starken Trainerleistungen über deutlich mehrere Jahre hinweg einfach nicht anerkennen, den anderen gegenüber. So sehe ich das. Jetzt, ja. Wenn ich so selber rede, dann, also ich kämpfe in meinem Kopf auch, ne? Es ist ganz, ganz schwer, so eine Aussage zu treffen. Für mich auf der Kante überhaupt in die Top 10 zu kommen, wie du sagst, sind Unai Emery, für mich Zinedine Zidane, Ottmar Hitzfeld und Rafa Benitez. Eigentlich würde ich eher sagen, lass uns rausnehmen Rafa Benitez und Unai Emery. Benitez zwar eine Champions League gewonnen, aber auch mit einem übertrieben starken Liverpool-Team. Zweimal Europa League, ja. Aber er hat zu viele Low-Seasons gehabt, als dass es wirklich eine Konstanz an
einem
hohen Trainerniveau doch am Ende des Tages war. Natürlich, rein von den Titeln, die er vorzuweisen hat, gehört er zu den Besten.
Ja.
Auf jeden Fall zu den besten 20, würde ich behaupten. Aber für die Top 10 wäre es dann zu knapp. Wärst du damit konform, dass wir das so machen?
Ja, eine Frage habe ich aber noch. So, was beispielsweise mit einem Vicente Del Bosque, der 2 Champions-League-Titel hat,
ja, und
Weltmeister wurde?
Ja.
Weißt du?
Ja, den habe ich halt auch im Kopf gehabt.
Okay, warte, wen nimmst du jetzt raus?
Den habe ich aber auch so vor den 2000ern irgendwie lange im Kopf gehabt.
Ja, genau auf der Tausenderwende war
genau, so, und es gab auch noch so Trainer wie so Scolari und so, die haben auch echt, waren echt nicht unerfolgreich, aber
okay, wen nehmen wir dann raus?
Benitez und Unai Emery.
Okay, jetzt sind wir bei 10.
Wir nehmen kurz mit 2 Trainern 6 Europa League-Titel und einen Champions League-Titel raus, ne?
Nehmen wir Del Bosque rein für jemanden? Weil ich würde Del Bosque beispielsweise über Hitzfeld oder Simeone reinhauen. Einer von den beiden müsste raus.
Ja, eigentlich musst du Simeone dann rausnehmen.
Dann nehmen wir Simeone raus. Das heißt, unsere Liste besteht.
Ich muss sie mal ändern, weil sonst komme ich durcheinander.
Besteht aus Wenger, Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Klopp, Zidane, Heinkes, Ferguson und Del Bosque.
Digga.
Und da ist keine Ahnung, Conte und wie sie nicht heißen, alle nicht drin.
Boah, Conte. Huch.
Dein Ernst?
Naja, aber ganz ehrlich, irgendwo musst du ja aufhören.
Du musst einen Cut setzen. Also sonst hört es nicht auf. Tatsächlich. Krank. Okay. Steht unsere Auswahl zumindest jetzt.
Okay.
Oder willst du einen Conte
überlegen? Sorry, dass wir jetzt live irgendwie mit euch in dem Stream
wirklich. Wir haben gesagt, on the fly.
On the fly. Platz 10. Für dich?
So, Platz 10.
Für mich Ottmar Hitzfeld.
Meinst du nicht, der muss raus? Nee, der ist drin, sagst du.
Der
ist. Aber Hitzfeld hat doch mehr erreicht als ein Wenger.
8, 9, 10. Mehr erreicht als ein Arsene Wenger?
Ja.
Ja, hast du recht, deswegen tauschen wir die auch.
So. Das heißt, Wenger auf 10?
Ja, Arsene Wenger auf 10, Ottmar Hitzfeld auf 9.
Okay.
Kann man direkt schon sagen.
Das heißt, ab 2000 Ottmar Arsene Wenger auf Platz 10 der besten Trainer. Wo einige sagen, respektlos, weil er eine Legende ist. Ja, aber guckt euch die Erfolge an. So, er hatte dieses Arsenal-Team,
hat er auch erreicht,
aber vielleicht hat er auch underachieved, weiß es nicht.
Ich glaube, mehrere Jahre lang, fast 10 Jahre, immer mindestens einen Titel geholt, ne? Sei es Pokal oder Liga oder Pokal.
Ja.
Aber weil die hat mehrere Pokale haben, aber so, er hat immer irgendwelche Titel hat er immer geholt.
So.
Nur die großen nicht.
Ja, und Hitzfeld hat eigentlich grandiose Arbeit geleistet.
Ja, absolute Bayern-Legende, Champions League gewonnen, das 99 das Champions League Finale gegen United verloren, dann 2001 gewonnen gegen Valencia. Also wenn wir jetzt 99 mit reinziehen, dann auch zweimal im Finale gestanden mit Bayern.
Er wurde ja tatsächlich auch mit Dortmund Champions League Sieger, ne?
Ja, ja. Das war natürlich noch früher. Deswegen, ich habe das jetzt extra nicht genannt. Ottmar Hitzfeld, absolute Legende, ist dann irgendwann auch Schweizer Nationaltrainer geworden. Mit dem war er auch gar nicht so schlecht, auch nicht überragend. Aber eine absolute Koryphäe und Legende im deutschen Bundesliga.
Problem bei ihm war, das hemmt ihn so ein wenig. Seine Erfolge waren wirklich zur Jahrtausendwende und danach nicht mehr viel.
Genau.
Er hat halt, also 2000, 2001 war diese Saison mit dem Champions League Finale und man hat die Liga gewonnen. Danach 2002, 2003 nochmal Meister gewonnen und dann erst 2007, 2008. Mhm. Und dann war er sowieso weg vom Fenster.
Ja.
Aber gut, Platz 9. Vor Arsène Wenger ist Ottmar Hitzfeld. Das heißt.
Und jetzt wird es langsam sehr ekelhaft.
So,
also wirklich.
Platz 7.
Platz 7. Ich glaube, ich weiß, wen du im Kopf hast. Ich habe ihn nicht im Kopf. Für mich kommt dann Zidane tatsächlich schon.
Boah.
Nein, ist einfach so. Also jetzt mal Butter bei die Fische hier im Norden, sagen wir, ne?
Ja. Yeah.
Es stehen 3 Champions League-Titel da. Aber es steht für mich halt auch einfach nur 4 Jahre Trainererfahrung oder 5 Jahre. Das ist natürlich die krankeste Statistik und Erfolg, was du aufweisen kannst eigentlich. Mehr kannst
es
du
geht,
nicht.
Also, guck, es geht ich, eigentlich ich bin, nicht mehr. Ich bin voll bei dir, weil ich sehe es auch so.
Ja, aber hast du Angst, gebasht zu werden? Gebankt.
Ja. Ja. So. Aber es ist einfach die Tatsache. Und ich denke mir die ganze Zeit, Digga, er hat ein fertiges Team gehabt. Weißt du, er musste dann nur 1-2 Sachen justieren. Und
was für ein Mittelfeld hatte er?
Aber ey, du weißt selber, du hast selber Fußball gespielt. Du weißt, wie schwer das ist, an der Spitze zu stehen und sich eine ganze Saison keinen Ausrutscher zu erlauben. Und jedes Mal diesen Fokus auf 100% zu machen. Und er hat es über 3 Jahre gemacht. Ja. Das ist das Ding. Ja. Dieser Champions League Hattrick, dem wird es so wahrscheinlich niemals geben.
Das Ding ist, er hatte natürlich auch ein Standing und du kannst in so ein fertiges Team, kannst du nur als Trainer reingehen, ohne Trainererfahrung zuvor großartig gehabt zu haben, wenn du als Spieler einfach so eine Karriere abgeliefert hast, wie ein Zinedine Zidane. So, das heißt, der Respekt war von den besten Spielern der Welt, die da mit im Team waren, einfach, der war von vornherein gegeben. Und er hat einfach durch seinen Charakter, durch seine Person, die er einfach ist, wie man ihn kennt aus der Vergangenheit,
cool,
hat er einfach diese Aura mitgenommen.
Wir hätten uns das echt einfacher machen können, indem wir gesagt hätten, ey, wir machen Trainer, die Minimum 6 Jahre trainiert haben oder so.
Also wir machen für mich auf Platz 7 ist 8. Auf Platz 8?
Ja.
10, 9, 8, Zinedine Zidane.
Wir
kommen
sonst
weiter.
Dann, okay. dann machen wir das so.
Gut.
Mir fehlt aber tatsächlich noch ein Name, ist mir gerade eingefallen.
Na.
Aber das verkompliziert alles. Jogi Löw.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber Jogi Löw wirklich nur auf nationaler Ebene. Und das finde ich dann ein bisschen schwierig ins Verhältnis zu setzen. Also das hätte es zu sehr verkompliziert. Jetzt müssen wir ja so.
Tatsächlich, ganz kurz vielleicht noch zu Jogi. Er ist meiner Meinung nach derjenige, der die letzten 10, 15 Jahre wirklich deutschen Fußball revolutioniert hat. Ob man seine Art und Weise mag und die Stürmerlose und diese dahingestellt.
Ja. Ja, ja,
er hat deutschen Fußball komplett verändert. Mhm. Aber gut, dann lassen wir reine Nationaltrainer mal raus.
Ja.
Gut, dann wären wir bei Platz 7.
Ha, Platz 7.
Man muss sagen, Heinkes hat ein Triple geholt.
Heinkes hat einen Triple geholt. Heinkes hat 2 Champions League-Titel. Ja. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, weil so langsam kommt dann auch ins Spiel ein Jose Mourinho und ein
Boah, ich dachte, du bist Jürgen voll der Flammenboy.
Ich finde, Jürgen Klopp und Jose Mourinho kommen jetzt langsam mit rein.
Ja, hätte ich tatsächlich auch gesagt.
Also Jürgen Klopp muss man ja einfach sagen, das, was er mit Dortmund geleistet hat, er war auch mit Dortmund im Champions-League-Finale brutal. Er hat die Champions League mit Liverpool gewonnen, er hat mit Liverpool die Champions League, glaube ich, aber auch zweimal nicht gewonnen im Finale.
Mit Dortmund nicht gewonnen.
Mit Dortmund nicht gewonnen und genau, mit Liverpool nicht gewonnen und mit Dortmund nicht gewonnen, jeweils einmal. Ich glaube nicht viermal im Champions League-Finale schon.
Hat er nicht zweimal mit Liverpool verloren?
Zweimal mit Liverpool? Verloren, ja.
Ja.
Ja, einmal gegen Real und einmal nochmal gegen Real jetzt.
Ja.
Genau, deswegen, ja, okay.
Also, das ist mein
Kenntnisstand. Also, er war viermal im Champions League-Finale. Das muss man halt auch irgendwie berücksichtigen.
Ja, aber das ist für mich so ein Leverkusen-Ding. Also ich meine, das klingt jetzt falsch. Ich liebe Klopp. Ich glaube auch, dass er einer der underratedsten Trainer ist. Warum? Weil viele einfach nur das so runterschrauben und sagen, ja, er ist so ein guter Motivator und seine Spieler lieben ihn und haben Bock für ihn zu sterben. Und ja, normal. Aber er ist einer der größten Taktikfüchse, die wir haben. So ein Gegenpressing mal einfach so in England zu etablieren, ist nicht einfach.
Das Ding ist, ich sehe Mourinho noch weiter vorne.
Mourinho hat halt in der Hinsicht mehr geleistet, ja, was Erfolge anbelangt. Was aber auch daran liegt, dass er einfach auch die größeren Teams und die besseren Mittel hatte.
Nein.
Sag nicht nein. Nein, komm hier nicht mit Porto. Das war eine Ausnahme.
Ja, Inter Mailand?
Inter Mailand ist eine Macht. Inter war eine Macht. Willst du mir doch nicht sagen, dass der Kader schlecht war oder irgendwas?
Mourinho hat Inter Mailand zu dem gemacht, was sie waren.
Inter gab's vor Mourinho, Mann. Jetzt lass diesen Scheiß.
Digga, wann war Inter Mailand denn das letzte Mal Champions League-Sieger
davor? Lass doch mal. Ja, die Mannschaft
du hat tust er so, als natürlich wenn Mourinho, wie sie dann in Real Madrid übernommen
das
hat.
Das ist ein Trainer.
Ja.
Natürlich hat er Anteil daran. Ach, natürlich muss er da die Mannschaft formen. Aber er hat keine Gurke genommen oder die irgendwie jetzt Dings gemacht, groß gemacht. Und zu Porto, da gab's auch einige Manipulationsvorwürfe.
Ja, Vorwürfe, aber
also vielleicht auch nicht alles ganz koscher gewesen. Jetzt lass mich keine neuen Fässer aufmachen. Nee, ich finde, Mourinho ist teilweise zu overrated. Aber was seine Erfolge anbelangt, muss man sagen, ja, er hat ein perfektes
Portfolio. Er hat die meisten Titel.
Aber beispielsweise, jetzt nur um den Vergleich zu ziehen, ein Diego Simeone hat mit Atletico für seine Verhältnisse mehr gerissen als ein Mourinho bei Real, wo wir gesagt haben, das ist das Maß aller Dinge.
Ja, klar.
Und das darf man nicht vergessen. Da, nur so im Raum stehen das. Sein Chelsea-Team, das Burner, absoluter Burner. Gab nichts, was. Es gab wenig Teams, wo ich sage, die waren so unantastbar wie dieses Busparken Chelsea. Das meine ich im besten Sinne möglich, ne?
Ja, so klar, Spielstil gehört ja auch irgendwie dazu, aber am Ende des Tages muss man ja sagen, ein Mourinho, ich weiß nicht, was es ist, aber er hat jetzt die letzten Jahre hat er ja weniger Erfolg gehabt. Aber wenn wir uns seit 2000 das angucken, dann musst du das, er hatte da so eine kranke Zeit.
Bro, dreimal englischer Meister, dreimal spanischer Meister, zweimal italienischer Meister, wir brauchen gar nicht weiterreden. Mourinho ist vor Klopp.
Ja.
Das heißt, Klopp würden wir auf die 7 tun?
Ja, aber oder Heinkes?
Nee.
Siehst du Mourinho hinter Heinkes?
Ja. Schwierig. Warte. Heinkes.
Ich sehe Heinkes auf 7 und Klopp auf 6 und Mourinho auf oder sind wir schon zu weit? Wir gehen ja nur bis 6.
Ja, das auch, aber boah. Nee, okay, warte, wenn wir ab 2000 sagen, ne?
Mhm.
Dann ist Heinkes, da hat er nicht viele Erfolge.
Ja, den Champions League-Titel, ne?
Ja, zweimal Meister, einmal Weltpokal, Champions League und Supercup-Sieger in Deutschland.
Ja.
Also,
ja.
Wenn wir rein seine 2000er.
Ich finde, bei Heinkes muss man extrem hoch anrechnen, wenn er Trainer war. Diese Entwicklungen und diese Umschwünge, die er hinbekommen hat, ne? Er hat von Zero to Hero wieder Teams, den FC Bayern, hochgeballert.
Warte, wir haben auf der 10 haben wir Wenger.
Mhm.
Wir haben auf der 9.
Auf der 9 haben wir. Moment. Hitzfeld.
So. Aber an sich. Boah, das verwirft.
Dann haben wir Zidane. Hatten wir Zidane dann? Ja.
Ja.
Oder würdest du Zidane und Heinkes noch tauschen?
Ich würde die beiden tauschen.
Okay, das heißt, dann machen wir auf der 8 ist Jupp Heinkes, auf der 7 Zinedine Zidane und wer kommt auf die 6? Und dann haben wir hier erstmal einen Cut.
Und auf die 6 packen wir Kloppo.
Ja, okay.
Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Auf der 10, Trainer ab dem Jahr 2000, okay? Arsen Wenger. Auf Platz 9, Ottmar Hitzfeld. Auf Platz 8, Jupp Heynckes mit dem Triple-Gewinn. Das ist das, was ihn rettet, ja. Ehrlich gesagt.
Ja.
Weil die Bundesliga hat Hitzfeld öfter gewonnen, aber die CL halt nicht.
Ja.
Also und in diesem Dreier-Triple-Ding, das ist halt einzigartig.
Absolut.
Dann hast du ein Zinedine Zidane, der nur da ist, weil er zu wenig trainiert hat. Weil dieser Dreier-Hattrick-Champions-League-Titel, das ist verrückt.
Weil seine Trainerkarriere einfach noch nicht lang genug ist.
Und dann hast du einen Jürgen Kloppo, der Stand jetzt mit Pep wahrscheinlich der beste Trainer auf der Welt ist, aber jedes Jahr halt
Es fehlen noch ein, zwei große Titel.
Es geht nur um Titel, alles andere hat er. Genau. Spielstil, Attraktivität, Persönlichkeit, dass ihn seine Spieler lieben, dass ihn die Fans lieben, er hat alles. Personality, nur die Titel leider. Und das liegt daran, dass er halt immer Teams übernommen hat, die nicht ganz und oben waren.
Ich bin so froh, dass er doch noch verlängert hat. Nicht gesagt, er wollte ja nur noch auslaufen lassen. Also nur noch dieses Jahr. Ich bin wirklich froh und es ist eine Bereicherung für den Fußball, dass ein Jürgen Klopp weitermacht.
Ja. Also, und dieses Zidane-Ding, um das nochmal zu beenden, Hansi Flick hat ja auch geisteskrank viel bei Bayern erreicht. Er hat 6 Titel in einem Kalenderjahr oder so
bekommen. Ja, deswegen.
Also, wenn er ein, zwei Titel mehr hätte oder so oder länger trainiert hätte, wäre er auf jeden Fall auch auf der Liste, weil so viel kannst du nicht, du kannst nicht mehr erreichen als sowas.
Ja. Wir machen jetzt hier einen Cut und lassen einfach das, was die anderen Trainer, die haben wir ja gehört. Wir reden aber jetzt überhaupt nicht mehr drum, weil das gibt es in der nächsten Folge. Und dann gibt es nämlich Platz 5 bis Platz 1 der besten Trainer seit 2000. Und wir kommen dann jetzt nämlich, damit wir das zeitlich auch nicht
sprengen. Wir können auch gerne darüber diskutieren im Twitch-Stream, über die Liste übrigens.
Wir diskutieren im Twitch-Stream nicht an diesem Wochenende, sondern darauf das Wochenende, wenn wir im Podcast die Liste voll gemacht haben.
Genau.
Und dann haben wir eine schöne Diskussionsgrundlage.
Falls ihr sagt, ey, der Trainer fehlt auf der Liste, dann sagt uns das. Vielleicht können wir ein, zwei Sachen revidieren. Also wir sind ja auch kritikfähig.
Nachträglich, wenn wir fertig sind. Genau.
Dann würde ich sagen,
können wir gut im Dings machen. Am Mittwoch immer. Und dann würdest du sagen?
Genau, Transfers und Romarios Gerüchteküche.
Genau. Transferstunde und Romarios Gerüchteküche. Wir gehen mal die Transfers durch, die wir jetzt in der letzten Woche jetzt gehabt haben. Wir haben einmal Koundé zum FC Barcelona. Ich muss mir den Kopf schütteln. Mbabu zum FC Fulham. Hatten wir im Stream auch schon besprochen. McNeil von Burnley zu Everton. Scamacca zu West Ham United. Und Molina zu Atletico habe ich noch.
Ich habe letztens ein Video gesehen von Scamacca, als er 14 war. Und gefühlt schon damals 1,90 oder
ja,
so.
Ja, wollte gerade sagen, der war bestimmt.
Er hat in 20 Minuten, was waren das, 4 oder 6 Tore geschossen. Ich glaube, mit dem Anstoß hat er ein Tor aus dem Mittelfeld gemacht und so. Ja. Und dann dachte ich mir, Digga, der Typ ist geboren, um so ein Killer zu sein. Und einfach. In England wird er sehr interessant sein.
Um wichtig auch für die italienische Nationalmannschaft. Ein Stürmer, der das Potenzial hat, sich stark zu entwickeln.
Vor allem, ich glaube, so eine Physis tut der Mannschaft auch gut.
Ja, und mit dem Chiesa daneben, wenn er fit ist, mit Scamacca, könnte interessant werden.
Ja.
Obwohl die Baustelle ja eher hinten ist. Genau. Ansonsten, so für dich, die Transfers. Ich finde, so ein Mbabu zu Fulham, top. McNeil von Burnley zu Everton, kannst du auch nicht meckern.
Dwight McNeil, für viele ein unbekannter Name.
Aber knapp 24 Millionen, ne?
Genau. Letztes Jahr hat er verrückt gespielt. Er und Conor Gallagher waren für mich so die beiden Mittelfeldspieler in der Prem, die wirklich eine Überraschung waren, muss man sagen.
Genau. Also hat er sich verdient, obwohl Everton, ja, ich bin mal gespannt, was die da machen werden diese Saison.
Ja, und Koundé, dickes Koundé Fragezeichen zu
50
den Finanzen,
Millionen.
Ne?
Also Barcelona liebt es, Chelsea-Spieler vor der Nase wegzuschnappen.
Ich habe letztens so ein Bild gesehen.
Ich habe so ein Video gesehen, da kam, wie dann immer sich der Barca-Manager hinter der Tür oder so versteckt hat und dann kam er hervor, als Tuchel so, aus dem Raum gegangen ist. Also es wurde dann natürlich auch ganz klar und verständlich auch gefragt, wie geht das finanziell?
Ja, also für mich.
Wie funktioniert das? Es wurde dann natürlich begründet, es wurden wieder, ich glaube, TV-Rechte oder Vereinsrechte verkauft.
Ja, aber ey, Rommel, das sind auch Einnahmen, mit denen sie vorher auch kalkuliert haben. Trotzdem bist du 1,3 Milliarden im Minus. Ja. Also das ist ja kein, das ist ja keine kleine Summe.
Ja.
Alter, wird es auch nicht helfen, wenn da jetzt ein Investor kommt und sagt, ja komm, ich pump 250 Millionen rein. Ja, bringt nichts. Trotzdem bist du am Arsch. Du hast Gehälter von wie viel Millionen?
Ich find es ein bisschen schade, auch wenn wir jetzt wieder das Thema mit De Jong aufmachen.
Ja, darauf wollte ich hinaus noch.
Es wird eingekauft für mehrere hundert Millionen und dann wird einem De Jong am Anfang der Transferphase gesagt, wir müssen dich verkaufen, damit wir überhaupt ne?
existieren können.
Genau.
Weil aber dann machst du Transfers.
Und dann machst du Transfers, 50 Millionen, 40 Millionen, fast 60 Millionen.
Und das sind ja keine lebensnotwendigen Transfers gewesen teilweise. Also nur als Beispiel jetzt, ein Rafinha hätte nicht sein müssen. Punkt. Nö. Also hätte wirklich nicht sein müssen. Du hast einen Ansu Fati, du hast einen Depay, den du jetzt verkaufen willst, weil du einen Rafinha hast, ist ja, ja klar. Ja. Du hast einen, hier Ferran Torres und einen Dembélé.
Ja.
Das sind schon vier Hochkaräter, so weißt du, also kannst du auch gut durchmixen.
Du hast
dass du einen zweiten Stürmer mit Lewandowski holst, ist klar, oder einen Innenverteidiger, ja, aber du gibst für einen Rafinha 57, irgendwas Millionen aus plus 10 Millionen Boni und sagst dann deinem Spieler, der dir gehört, das ist deiner, das ist kein Gerücht, sagst einem De Jong, ey, so, entweder sitzt du auf der Bank oder kriegst eine Strafe, weil du so und so bist. So, weißt du, er wird dafür bestraft, dass er ein Spieler ist, der einen Vertrag hat. Weißt du?
Und das ist diese, er nicht mal schlecht ist.
Und das ist diese Arroganz, die sich einige Clubs wirklich erlauben und sowas geht gar nicht.
Das geht
und
nicht.
Dieses, es gibt doch immer so diese, wenn sich ein Spieler irgendwie dumm anstellt, wie beispielsweise Ronaldo jetzt bei Man U. Okay, bei Man United stellt er sich dumm an, weil er wechseln will und so. Und dann sagt man, es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht. Aber dann gibt es manchmal so Situationen, wo du sagst, Digga, ey, der Verein stellt sich gerade über alles und lässt den Spieler einfach da verrecken.
Ja, ich finde es Bullshit. Ich finde es, also die Grenze wurde mit dem Koundé-Deal überschritten, für mich persönlich. Ich bin gespannt, was mit De Jong da noch passieren
ja,
wird.
Ja, und De Jong ist auch so.
Auch ein Depay wird der einfach, ne? Dem wird es halt.
Ja, aber De Jong ist auch so dumm, dass er einfach immer noch so rumheult und sagt, ich bin Barcelona-Spieler. Ey, die wollen dich nicht. Und
da ist nein, das ist das Problem, weil sie öffentlich dann sagen, ja, wir wollen ihn gerne haben.
Ja, weil die pokern, Mario, Mann.
Ja, natürlich.
Die pokern die Summe hoch einfach. Und ganz ehrlich, da ist ein Top-Verein, der letzten paar Jahre jetzt nicht die Erfolge geholt hat, aber ein Top-Club, so und eigentlich der größte in England, der dich haben will. Und du stellst dich immer noch so an. Oh, obendrein ist da noch der Trainer, der dich groß gemacht hat. Und ja. Du willst trotzdem, du stellst dich so dumm an, ey, ganz ehrlich.
Ich habe mein Ziel erreicht, dich wieder zu dem Thema zu bringen.
Nein, also ich mache ja auch
nein, nicht,
ich mach das
gut,
Thema jetzt nicht Spaß. Groß. Ich finde es nur für De Jong schade, weil er so ein begnadeter Kicker
ist. Ja, definitiv. Ist schade.
Soll er zu Bayern
also oder an sonst sich, der Deal, Koundé zu kaufen, langfristig mit Araujo
ja, hinten, krank,
top,
krank.
Mega. Wie gesagt, Scamacca zu West Ham finde ich auch ein Top-Deal. Und Molina zu Atletico, Molina, hast du dir, weil du bist ja Sympathisant?
Nee, Molina
kommt aus
hatte
der Serie
jetzt,
A.
Ja, Molina hatte ich jetzt Udine, tatsächlich ich. Nicht so auf dem
Aber ich Schirm. Glaube auch für 20 Millionen um und bei.
Müssten um den Dreh sein. Also ja, 20 Millionen ist auch sein Marktwert.
Genau.
24 also Jahre.
Außenverteidiger müsste
ja.
sein. Ne?
Also, ist okay, also man hat ja Trippier letztes Jahr abgegeben und dann, ja.
Bin ich mal gespannt. Könnte so ein klassischer Atletico-Spieler sein. Guter
Ausdruck. Ist, glaube ich, auch Argentinier, also ja, genau. Simeone, die Connection vielleicht auch nochmal ein
bisschen intensiver. Das passt, genau. Kommen wir zu Romarios Gerüchteküche und da habe ich ein paar, ja, doch interessante Gerüchte. Zuletzt hatten wir es jetzt, ich mache es nicht mit Absicht, Beke.
Normal machst du das mit Absicht,
nein,
dann lüg wenigstens
nicht.
Nein.
Ich habe es reingenommen, weißt du, warum ich es reingenommen habe? Weil ich die Alternativen, die da standen in diesem Bericht, super interessant fand. Deswegen. Und ich damit viele Spieler abdecken konnte, um
glaubst du nicht, dass ich dir das jetzt abkaufe?
Also, es geht um Manchester United und das Gerücht, dass Cristiano Ronaldo tatsächlich jetzt doch überlegt, was er erst dementierte, zu seinem Jugendclub oder einzigen Club Sporting Lissabon zurückzukehren, da er da ja in der Champions League spielen kann.
So, und dann mache ich keinen Take dazu.
Nein,
ich möchte,
halten,
dass du einen Take dazu
okay,
machst.
Ich finde das wirklich
in Becks Manier.
Das kann nicht sein! Nein. Ich finde es ja auch sehr lächerlich schon. Ich fand es schon jetzt mit dem Thema Atletico sehr lächerlich. Ich fand das Lob als Real Madrid-Fan an die Atletico-Fans. Ich finde es stark, dass die sich eingesetzt haben dafür, dass dieser Spieler nicht zu Atletico kommt und wirklich einfach diese Vereinsphilosophie oder das, was da gelebt wird, der Verein, dass du nicht einen Spieler haben willst, der über 5 Jahre, 6, 7 Jahre der ein größter Konkurrent war, der dir den größten Schmerz im Champions-League-Finale zugeführt hat, finde ich wirklich top. So erwarte ich eine Fankultur.
So, und die Kehrseite davon ist ja die Frage so, hat Ronaldo gar kein Verständnis von Moral und Ethik oder was?
Also, ich weiß gar nicht, ob das komplett fernab davon. Ich glaube, sein Berater spielt da auch eine große Rolle.
Ja, aber der Berater macht doch nichts, was Ronaldo nicht möchte oder nicht weiß.
Also, ja, Ronaldo hat, glaube ich, einfach nur als Kriterium Filter wie bei im Online-Shop, Filter, Champions League.
Ja, und das
da
ist
kommt
ja
alles, was.
Der hat ja gar kein Rückgrat mehr.
Ja.
Der greift nach jedem Ast.
Also, Ronaldo, nächste Saison. Panathinaikos Athen.
Ja, so auf den, weißt du? So kann er auch zu Trabzonspor wechseln jetzt. Komm zu Trabzon.
Genau. Sei es jetzt dahingestellt, also an sich, jetzt im Grundgedanken, hätte er den Move als einer seiner drei ersten Optionen gebracht zu Sporting, hätte ich gesagt, finde ich in Ordnung, weil zurück zu da, wo er groß geworden ist, nach Portugal, mach. Ist okay. Aber jetzt, so als letzte Option, finde ich auch respektlos seinem Jugendverein gegenüber.
Ja.
Und ich finde aber viel interessanter die Alternativen, mit denen sich jetzt Manchester United auseinandersetzt. Und ich weiß, da sind ein, zwei dabei, wo Bikis Ohrläppchen flattern. Und zwar, wir sprechen über 4, in Klammern 5, Alternativen. Ich nenne jetzt mal 4, die ich alle 4 wirklich bombastisch geil finden würde. Aber jeder ein bisschen anders ist.
Ja.
Außer 2 vielleicht. Wir sprechen über ein Ben Yedder, ein Tony
ja,
von Brentford, der eine brutale Saison gespielt hat in England. Und dann kommen wir zu den Krachern Anthony, der ja schon als Gerücht im Raum stand.
West-Lieblingsspieler.
Goat auf dem Flügel, Champions League Goat. Und dann haben wir als letzten Neymar. Es wird sich wirklich mit Neymar beschäftigt als Alternative. Und das finde ich sehr interessant, obwohl ich nicht glaube, dass er physisch der Premier League gewappnet ist. Aber er könnte auch da einfach ganz viel anders kaputt machen.
Also Ben Yedder ist für mich schon über seinem Zenit oder gerade
dabei. Ja, ich dachte das auch und dann hat er letzte Saison wieder trotzdem.
Ja, er ist ein guter Spieler, ist auch Nationalspieler für Frankreich.
Ja, ja.
Nur ich möchte keine 29, 30-jährigen Spieler einkaufen, wenn die nicht Weltklasse sind.
Kein Champions-League-Spieler.
Ja, also könnte er in einem funktionierenden Team schon, aber ich hole lieber einen Anthony, wo ich sage, ja, ein bisschen mehr Upside und dann vielleicht in 3, 4 Jahren, wenn er keinen Bock hat, können wir Geld machen. Mit Ben Yedder geht das nicht.
Ich finde die Option mit Tony auch interessant. Fände es interessanter, wenn man da aber wirklich noch einen zweiten hätte vorne, wo du sagst, yo.
Ja,
obwohl
also
mit Martial vielleicht.
Ich sagen, Martial ist zurückgekehrt und scheint in Topform zu sein. Ich bilde mir jetzt als United-Fan nicht viel darauf ein, weil das jedes Jahr irgendwie so ist mit unseren Spielern, aber Vorbereitung war bombastisch bei Martial.
Okay.
Und Ivan Toney, sehr, sehr guter Spieler. Ich hatte ihn schon damals in der zweiten Liga tatsächlich beobachtet. Übelst geil. Einfach, der hat auch so einen Flair, weißt du? Anthony, wie gesagt, ist nice. Und Neymar, zu dem sage ich noch nichts. Ich halte mich bedeckt.
Okay. Denn?
Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass es im Raum ist.
Ja.
Erinnerst du dich?
Fuchs.
Was hatte ich gemacht? Weißt du noch? Was hatte ich noch gemacht? Weißt du was noch?
Was du gemacht hattest?
Ja. Mit Neymar. Leute, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ist ja klar. Für Steak and Lobster. So, ja. Dann teilen wir uns alle möglichen Sachen. Und ich habe einfach in die Gruppe geschrieben, Leute, Neymar zu United, ich lasse es einfach hier im Raum stehen, damit ich irgendwann drauf zurückgreifen kann. So, und vielleicht bewahrheitet sich das schon.
Mal gucken. Ich will die letzten Transfergerüchte nochmal durchgehen. Da sind auch 2, 3 sehr interessante dabei, die eher in Ordnung sind oder interessant sind auch, finde ich. Thilo Kehrer zu Sevilla steht im Raum, finde ich, passt.
Ja, der hat auch so voll 4 Jahre bei PSG vergeudet.
Der Marco Marin der Verteidigung dann. Dann haben wir William Carvalho soll bei Nottingham Forest als Favoritenspieler oder Wunschspieler auf dem Zettel stehen.
Ja.
Einfach für diese Kompaktheit im Zentrum. Diese auch
stand lange auch bei Fenerbahce im Gespräch.
War aber dann, glaube ich, nicht zu stemmen finanziell. Dann haben wir Wijnaldum, der ja untergegangen ist in Paris leider. Steht bei AS Rom auf dem Zettel, was ich wieder dann auch interessant finde. Einfach für die Kader da von Roma. Also die machen echt nichts falsch bis jetzt. Und dann Manchester United schon wieder, aber Mittelfeld. Und das wäre, ich habe es glaube ich auch schon mal angesprochen gehabt, ich glaube, das war noch in der letzten Saison, Milinkovic-Savic.
Ja, Sergej wäre auf jeden Fall ein Wahnsinnsspieler. Ja. Für die 6 und 8 und neben vielleicht Lisandro Martinez.
Brutal.
Also unnormal. Also unter den Spielern, die genannt wurden, ne, lieber habe ich einen strammen Sechser als diese ganzen Stürmer und Außenspieler und so, weil die habe ich. Die haben nur noch nicht funktioniert.
Ja.
Aber so. Ich will erstmal Stabilität. Ja. Ich muss erstmal Maguire kompensieren.
Ja, naja, sag ich sehe Maguire gar nicht so
nee, finde ich auch.
Aber,
ist okay.
Ja,
aber Savic, Milinkovic,
Savic. Geiles Gerücht auf jeden Fall. Genau, das war's von Romaros Gerüchteküche. Wir gehen über jetzt schnell zur Geschichtsstunde. Die versprochene Geschichtsstunde, die jetzt, glaube ich, schon 3 Wochen darauf wartet, erzählt zu werden.
Wegen dir.
Damit wir dann auch den zeitlichen Rahmen mal widersprengen. Ziehen wir sie aber diesmal durch.
So, und es ist eine ziemlich geile Story, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mir Mühe gegeben, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Lehnt euch zurück im Auto, im Bett, wo ihr auch seid und genießt. Okay?
Klingt ein bisschen pervers, es die Einleitung, aber gut.
Ich mag gleich ASMR. So. es geht um eine Geschichte,
ja,
die beispielsweise Jay-Z und AC/DC mit einem Franz Beckenbauer und Co. verbindet.
Wild.
Okay? Das nur so als Teaser. Ich fange jetzt an. 3, 2, 1, go. Wirft man einen Blick darauf, erinnert heute wohl nichts mehr daran, dass eine der schillerndsten Episoden der Fußballgeschichte genau hier in New York ihren Anfang nahm. Noch nicht einmal die letzten Überreste grüner Farbe erinnern daran. Ungefähr dort, wo heute das ICANN Stadium steht, in dem Usain Bolt 2008 erstmals einen Weltrekord über die 100 Meter lief, hatten am 15. Juni 1975 angeblich 21.000 Zuschauer das heruntergekommene Downing Stadium überfüllt, um den König des Fußballs zu sehen. Doch erstmal von vorn. Romario, König des Fußballs?
Ja, der Kaiser ist ja eigentlich Beckenbauer. Also der König müsste dann ein Pelé sein, würde ich sagen.
In der Tat. Und der Kaiser spielt auch eine Rolle in dieser Geschichte.
Ah, Kaiser und König.
So. Die Soccerliga in den USA, damals die NASL, war eine halbprofessionelle Fußballliga in einem Land, wo American Football, Baseball und Basketball den Sportalltag dominierten. Dementsprechend war der Fußball zwar interessant, doch um Längen nicht so populär wie die anderen Sportarten. Doch es war der Traum zweier türkischer Brüder, den Sport, den sie aus der Heimat kennen, hier in Amerika groß zu machen.
Was? Warum sind die Türken überall?
We made it. Und das Krasse ist, die Brüder sind nicht nur irgendwelche Brüder, sondern wahrscheinlich einer der einflussreichsten Amerikaner überhaupt. Okay, dazu kommen wir jetzt.
Türken oder Amerikaner?
Türken, die im jungen Alter nach Amerika ausgewandert sind.
Türkaner also.
Genau.
Sehr gut.
So. Es handelt sich um Ahmet und Nesuhi Ertegün, die Gründer von Atlantic Records, dem vermutlich größten Musiklabel in den USA, die Größen wie Jay-Z, AC/DC, Ray Charles und viele mehr unter Vertrag haben und hatten. Okay, das sind von Bruno Mars bis Ed Sheeran und hast nicht gesehen, jeder ist da. Okay, da ist wirklich, und auch schon damals die größten Giganten. Mhm. Sie hatten damals das Label gegründet und groß gemacht und Mäzen geworden halt. Sie holten Steve Ross ins Boot, den Präsidenten von Warner Communications, der von Fußball zwar überhaupt keine Ahnung hatte und von Pelé auch nichts gehört hat, aber auf den Geschmack kam, eine der größten Sensationen des Sports nach New York zu lotsen. Steve Ross ist übrigens der Typ, der bei Warner Brothers drinne war, also der einer der Gründer, Milliardär. Und er ist auch übrigens der Typ, der das Fernsehbusiness in den USA maßgeblich beeinflusst hat. Das heißt, das, was wir heute kennen, ist wegen ihm so. So. Und so kam es dann tatsächlich zur Verpflichtung des großen Pelé und man wurde selbst zur Sensation. Pelé war damals bereits 34 Jahre und im Herbst seiner Karriere. Doch die 1,4 Millionen Dollar Jahresgehalt stimmten ihn nochmal um, um sich dieser Aufgabe zu widmen. 1,4 Millionen zu einer Zeit, wo die Leute echt nichts verdient haben, ne? Das ist auch Wahnsinn.
Krank.
Mit Erfolg. Die Stadionbesuche waren so groß, dass die Spiele teilweise ins Stadion der New York Giants, dem städtischen NFL-Giganten, verlegt werden mussten. Okay, das ist auch nochmal verrückt. Die sind in ein American Football Stadium gegangen, weil das Stadion vorher keine Kapazitäten hat. Also da war ein riesen Boom und ein riesen Hype. Und auch die Erfolge blieben nicht aus. New York Cosmos wurde bereits vor Pelé in ihrer Debütsaison Vizemeister in der Halbprofi-Ära, okay, halbprofessionell, und vor ihm bereits einmal Meister, damals noch mit 8 Teams in der Liga. Diesen Erfolg durfte dann auch Pelé feiern, als er gemeinsam mit, und jetzt halt dich fest, Romario, weil wirklich halt dich fest irgendwo, gemeinsam mit Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglio und vielen mehr auf Titeljagd ging. Okay, die haben parallel in derselben Mannschaft gespielt.
Wild.
Die Liga, mittlerweile professionell, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Teams und auch einen lukrativen Deal mit dem Sender CBS. Nur so war das Finanzielle wie Gehälter kein Problem für Teams und Inhaber der Franchises. Spieler wie Johan Neeskens waren Jahre später auch bei den Cosmos und auch ein gewisser Raúl González Blanco.
Mhm.
Der Fußballboom, ausgelöst durch die Cosmos, zog weitere Spieler und Legenden nach Amerika. So spielte beispielsweise, und jetzt Frage an dich, fallen dir einige Spieler ein, die zu der Ära damals in Amerika gespielt haben?
So 1975? Oder
75, ja, so 70, 80. 80er? Ja.
80er in Amerika. Große Spieler. Auch Brasilianer?
Nee. Da gab es bestimmt ein paar, aber jetzt die sind nicht gemeint.
Mir fallen keine ein so schnell.
Okay, es gibt nicht viel größere Namen eigentlich. Johan Cruyff?
Ja.
Mit 32 Jahren spielte beispielsweise bei den Aztecs in Los Angeles und anschließend bei den Washington Diplomats, ehe er zurück nach Ajax wechselte und ich glaube bei Rotterdam seine Karriere beendet hat.
Mhm.
Das heißt, der ist mit 32 Jahren einfach rübergegangen. Das heißt, da muss ordentlich was los gewesen sein, dass man überhaupt den Anreiz hat. Also, warum sollte man mit 32 irgendwo hin? Wo?
Krank.
So. Und auch George Best, eine absolute Legende.
George Best.
Eusebio.
Den,
ja, solltest du kennen. Und auch Wahnsinn. Gerd, der Bomber der Nation Müller, spielten in den späten 70ern und Anfang der 1980er in derselben Liga zur selben Zeit in der amerikanischen Spitzenklasse im Fußball gegeneinander.
Also haben sie sich jetzt wieder gedowngradet.
Unnormal. Aber hier kurzer Cut vielleicht. Kannst du dir vor Augen halten, was da los gewesen sein muss, dass plötzlich die größten Spieler, wirklich die absoluten Legenden, alle in die USA wechseln? Und plötzlich das ist so fernab und die kennen die Sportart nicht mal drüben. Also übertrieben, ne? Aber überleg mal, was da los gewesen sein muss. Also was für ein Feeling müssen diese Brüder mit Steve Ross irgendwie vermittelt haben, dass man so viel Bock darauf bekommt, mitten in seiner Karriere zu sagen, ey, scheiß drauf, ich geh rüber. Okay, Mann. Geld war natürlich ein Anreiz.
Ja, natürlich.
Das heißt, wir hatten schon damals so ein PSG-Chelsea-Ding.
Mhm.
Aber ist verrückt. Also das sind keine unbekannten Namen. Noch dazu Legenden. Jetzt fragt man sich natürlich, wow, okay, krass. Aber was wurde denn daraus? Wo sind die ganzen Legenden hin? Wo die Stars? Das Problem in den USA war, dass das Interesse des Fernsehpublikums nachließ und deshalb bereits 1981 der Sender ABC als zwischenzeitlicher Inhaber der Übertragungsrechte nur noch einzige Begegnungen der Meisterschaften zeigte. Okay? Bevor die Liga ab 1982 überhaupt keinen Medienpartner mehr hatte. Die Teams verloren Unsummen an Geldern, konnten die Stars und andere Spieler nicht mehr finanzieren und so ging einer nach dem anderen seinen Weg. Rettungsversuche wie das Bemühen um die Austragung der Weltmeisterschaft 1986, die dann in Mexiko waren, schlugen fehl, sodass die NASL schließlich in der Bedeutungslosigkeit versank und 1984 aufgelöst wurde. Danach hat man mit den New York Cosmos versucht, auf Indoor-Fußball überzugehen. Nach 3 Partien oder so war dann aber das Interesse so gering, dass man das abgebrochen hat.
Ja. Okay, krass. Die, also sind sie dann gedown, also ja, gesettelt worden wieder?
Genau. Die MLS wiederum wurde 1993 gegründet, ohne die New York Cosmos. Die Cosmos spielten dann aber ab 2010 nach Pelés Bemühung, ne? Er ist zu dem damaligen Owner gegangen und ich meine, der Owner war Cinaglio, der Stürmer damals, der italienische, auch eine Legende, der den Verein von Steve Ross dann übernommen hat. Er war übrigens der erste italienische Spieler, der aus der zweiten Liga nominiert wurde für die Nationalmannschaft. Die hatten ja als Halbprofis erstmal angefangen. Ja. Auch so eine Side-Story. Genau. Pelé ist zu ihm hingegangen, hat gesagt, ey, lass das machen. Lass da irgendwie was pushen. Und nach Pelés Bemühung sind sie in die zweite Liga der NASL, die dann wieder gegründet wurde, angetreten, doch versanken nach mehreren Titeln dennoch im Schuldenchaos. Hm. Also die haben auch gewonnen, auch erfolgreich. Und das war die Zeit auch, wo Raúl da war beispielsweise.
Ja, krank.
Da es keine Promotion in die MLS gibt, das heißt, du kannst nicht aufsteigen und kannst auch nicht absteigen. Das ist dieses Schema wie in der NBA und NFL und so. Das ist ganz normal da. Steht ein Aufstieg auch nicht im Programm und so trudelt das Legendenteam der 1970er und 80er im Niemandsland der USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Also wenn das keine Geschichtsstunde war, dann weiß ich auch nicht.
Leute, ich hoffe, die Geschichtsstunde hat euch gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, das ist so eine kleine Story gewesen zum Fußball in den USA. Also man muss sich vor Augen halten, vorher war es halbprofessionell, damit hat es wirklich seinen Weg in die Professionalität gefunden. Das war der erste Baustein für dieses Haus der MLS heute.
Ja, ich glaube, das ist auch der perfekte Übergang, um jetzt einen Cut zu setzen und zum Ende zu kommen. Ich glaube, wir sind hier, Episode 33, die längste Episode, die wir bis jetzt hatten.
Glaube ich auch, tatsächlich.
Viel Spaß beim Zuhören, sage ich am Ende.
Genau.
Und genau, ansonsten Highlights der kommenden Woche. Was erwartet uns? Wir sprechen definitiv nochmal über das Finale der Frauenfußball-EM. Wir werden über die zweite Bundesliga sprechen, über die erste Bundesliga.
Die sehen wir noch nicht.
Sehen wir noch nicht, aber da werden vielleicht noch ein paar Dinge passieren. Und ja, über aktuelle Transfers, Gerüchte und so weiter und so fort.
Wir haben den Supercup. Hast du den erwähnt gerade?
Nee, den Supercup habe ich nicht erwähnt.
30.07. morgen.
Genau.
Genau, wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Leute, folgt uns natürlich auch auf Twitch, wenn ihr Bock habt, so zwischendurch einfach mal so ein bisschen über Fußball mit uns zu quatschen. Künftig können wir vielleicht mit euch auch mal einen Discord oder so einrichten. Das heißt, da können wir auch nochmal quatschen.
Genau.
Ansonsten, wie immer, Instagram, TikTok, YouTube und lasst bitte, 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 nehmt euch einen kleinen Moment und lasst eine Bewertung bei Spotify da. Das hilft uns zu wachsen. Und ich würde sagen, Romario, das war's von Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Wir bedanken uns. Peace und ciao.
Haut rein. Ciao, ciao.